Schlimmer geht bekanntlich immer. Im Fall von Eintracht Frankfurt muss ich da, glaube ich, widersprechen. Man hat Albert Riera überlebt, die internationalen Plätze verpasst und jetzt macht die Eintracht das, was man in Krisenzeiten eben macht. Sie gehen zurück zu den Wurzeln, Bundesliga statt Dreifachbelastung und mit Adi Hütter ist wieder ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie der Adlerträger. Bekannt ist auch mein heutiger Gast, Dimi Anubis, zählt zu den größten Fußball-Content-Creatern und ist, was ich persönlich sehr begrüße, Eintracht Frankfurt-Fan.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27. Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Julia.
Dimi, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich grüße euch, ich grüße dich. Bester Verein der Welt, habe ich gehört.
Ja, ey, ihr könnt Dimi nicht sehen. Er sitzt hier mit Frankfurt-Trikot, trinkt aus einem Eintracht-Becher aus dem Stadion.
Ja, Mann.
Dimi, unsere Hörer werden dich wahrscheinlich kennen, aber willst du dich nochmal kurz vorstellen und auch, woher dein Bezug zur Eintracht kommt?
Ja, gerne. Mein Name ist Dimi, ich bin 26 Jahre alt und mache jetzt seit 3-4 Jahren Fußball-Content auf Social Media, hauptsächlich auf Instagram und TikTok und stehe so ein bisschen für deutsche Fankultur, würde ich sagen, dass mir das sehr wichtig ist und mir am Herzen liegt, was auch auf den Rängen im Stadion passiert. Also ich bin jetzt nicht der spielerische Vollexperte, aber ich setze mich viel mit Sachen rund um den Fußball auseinander. Und ja, genau, ich bin Fan von Eintracht Frankfurt und von Atalanta Bergamo, die auch eng miteinander verwurzelt sind. Und ja, das reicht, glaube ich.
Ja, du machst ja auch Content nämlich zu allen Vereinen, aber schaffst du es privat dann doch immer wieder ein Stückchen mehr, dich mit Frankfurt zu beschäftigen?
Leider nicht so viel, wie ich es gern hätte. Also ich komme auch gerade so ein bisschen aus einer mentalen Downphase. Ich hatte es die letzten 2-3 Wochen Pause gemacht, weil es die gerade um die WM rum sehr an Content und Anfragen und Kampagnen gescheppert hat und ich wieder Rückzug gebraucht habe. Und auch so was Stadienbesuche angeht, schaffe ich es nicht so oft nach FFM, wie ich eigentlich wollen würde. Aber ich schaue schon immer, was bei der Eintracht so los ist oder über was diskutiert wird. Und gleiches geht für Lader und schaue, dass ich da halbwegs informiert bin. Aber du hast recht, ich mache eigentlich zu allen deutschen Bundesligisten, die nicht RB Leipzig heißen, Content und versucht da so einen umfassenden Einblick zu geben, was da so los ist oder halt so Spielanalysen zu thematisieren, genau.
Ja, Fußball-Knowledge ist auf jeden Fall da, ist aber auch Kickbase-Knowledge da?
Das ist die Frage. ich hab mir gestern noch den Podcast von Bayer Leverkusen mit Kickbase reingezogen mit Felix Hauser, wo auch ein paar Leute sehr echauffiert waren, dass da zu wenig Knowledge dahinter sitzt. Ich hoffe, ich kann das überbieten. Allerdings ist auch das erst meine zweite Kickbase-Saison. Ich habe letztes Jahr erstmal frisch reingeschnuppert, aber ich war Feuer und Flamme. Richtig, richtig geiles Spiel. Und ich finde auch krass, wie viel man einfach über Leute erfährt durch diese App. Feier ich besonders, dass du halt einfach du hast immer gleich einen ganz anderen Bezug zum Spiel und das ballert schon sehr und ich hoffe, dass ich deswegen ein paar Sachen mitgeben kann, die ganz cool sind.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich finde es auch immer sehr gut. Du kennst halt irgendwie den dritten Keeper von, was weiß ich, jetzt Paderborn, den du vielleicht sonst niemals auf dem Schirm hättest. Deswegen.
Voll. Ja,
aber ich glaube, wir werden uns hier sehr gut durchmanövrieren. Bevor wir auf die neue Saison blicken, schauen wir nochmal schnell zurück. Also Frankfurt beendet die Saison auf Platz 8, verpasst die internationalen Plätze, kassiert 65 Gegentore. Nur Wolfsburg und Heidenheim konnten das überbieten und die sind ja bekanntlich abgestiegen. In Frankfurt gab es dann 3 Trainerteams, also Dino Toepmöller, der wurde ja dann nach 3 Gegentoren von Bremen entlassen. Dann folgte Interimstrainer Dennis Schmidt und als man dachte, jetzt geht's bergauf, kam dann Albert Riera und es wurde ein sehr hartes Saisonende. Also,
absolut.
Wir müssen nicht mehr so viel drüber sprechen, aber beschreib doch mal die vergangene Saison in einem Satz.
Boah, es war sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Weißt du noch, vor der Saison, als sämtliche meist Nicht-Eintracht-Fans uns irgendwie teilweise als Vizemeister oder Meister getippt haben, wo ich mir eh schon dachte, so, boah, das ist eine sehr, sehr gewagte These. Ich bin immer so ein bisschen in dem Boot, ich tippe uns gerne eher weiter unten, weil dann freue ich mich drüber, wenn wir halt die Erwartungen übertreffen. Aber letzte Saison haben so viele Leute gesagt, boah, die werden über die Meisterschaft mitspielen und hast du den Kader gesehen und die Talente und so, bla bla bla. Und im Endeffekt hattest du dann diverse Baustellen. Also du hast ja vor der Saison keinen Sechser verpflichtet, den wir schon ewig haben wollten. Die Abwehr war super unruhig mit dem ganzen Keeper hin und her zwischen Caio Santos und etc. Dann hast du ein brutales Verletzungspech mit Johnny Burkhardt natürlich, dann Edno Talib kommt im Winter und verletzt sich dann direkt. Also es war eine Krampfsaison, hat mich schon sehr, sehr belastet, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Und was glaubst du denn, weil du hast gesagt, wir hatten nicht nur eine Baustelle, da waren auf jeden Fall mehrere. Was glaubst du denn, prägt so die Planung für 2026, 2027 jetzt am stärksten? Also wo wird nachgelegt?
Du meinst es an dem personellen auf Positionen, meinst du?
Ja, oder generell einfach, was versucht man wieder in die richtigen Bahnen zu lenken?
Also man versucht meiner Meinung nach erstens wieder mit jungen Spielern erfolgreich zu spielen. Dann versucht man wieder mehr unter Hütter diesen vertikalen, schnellen Ball nach vorne. Das hat man auch in den Testspielen ganz gut gesehen. Weniger Ballgeschiebe, weniger ballbesitzorientiertes Spiel, wie man es jetzt 3 Jahre probiert hat, sondern eher ein bisschen zurück zum aggressiven Konterfußball, nenne ich es mal. Da war die Eintracht auch ganz lange dafür bekannt, dass wir einfach eklig zu bespielen sind und schnell im Umschalten und vorne offensiv brandgefährlich. Ich glaube, da soll es wieder so ein bisschen hingehen. Und dann eben, ich denke, Hütter wird Talenten eine Chance geben und man will, glaube ich, gerade offensiv deutlich böser antreten. Das wäre so meine grobe Zusammenfassung.
Ja. Und wie ist es jetzt aktuell? Würdest du sagen, Adi Hütter hat schon ein bisschen geschafft, beispielsweise wieder ein besseres Teamgefühl herzustellen? Weil das war ja auch bodenlos, kann man, glaube ich, sagen.
Es gibt hier einen Namen, den du nicht nennen darfst, einen Trainernamen, sonst kriege ich Crash out. Der immer noch sich über die Eintracht echauffiert, musst du dir mal überlegen.
Folgst du dem auf Insta?
Ich habe ihn kurz gefolgt, ich habe ihn wieder entfolgt. Ja. So, nach den ganzen Aussagen, da dachte ich mir, genau, er hatte doch irgendwie gesagt, so, es gibt keinen Spieler der Eintracht, den er mitnehmen würde oder so. Also erstens Spieler schlecht gemacht, dann sich über die Clubführung echauffiert, dass er nicht das bekommen hat, was er wollte und so weiter. Selber aber teilweise bodenlose und vogelwilde Entscheidungen getroffen, also ob das von teilweise Auswechslungen ging, die sehr fragwürdig waren, ob das disziplinarische Maßnahmen rund um Johnny Burkhardt waren. Der hat sich also ganz, ganz seltsam verhalten und ich war am Anfang so im Team, ja, lass ihn mal machen, gib ihm mal das Vertrauen, aber es hat sich dann sehr schnell rauskristallisiert, dass er eigentlich nicht wirklich zur DNA des Clubs passt und dabei hatte er so viel Anlagen, weil so ein bisschen irre, so ein bisschen verpeilt, so ein bisschen auch wahnsinnig, würde ich schon fast sagen, das passt ja eigentlich ganz gut zur Eintracht, ne? Aber es hat dann irgendwie sich so ein bisschen verschiftet, leider.
Ja. Ja, vor allem muss man ja jetzt auch anderen Baustellen irgendwie arbeiten, wo ich sagen würde, okay, hätte man jetzt eigentlich nicht gebraucht, beispielsweise, dass du erstmal auch wieder ein gutes Teamgefühl so brauchst. Genau. Weil ich glaube, wenn Burkhardt eben Puta Madre zum Trainer sagt, kannst du dir vorstellen, ist so einer der Liebsten überhaupt, dass da gar nichts mehr stimmt. Deswegen, wie würdest du sagen, ist aktuell die Stimmung in Frankfurt auch mit der Rückholaktion von Hütter und leg los, wie
also ist es? Das ist ja generell so ein irgendwie, wenn du einen Trainer zurückholst, mit dem die Eintracht wahrscheinlich mit den erfolgreichsten und schönsten Fußball gespielt hat, ist natürlich die Stimmung erstmal recht positiv. Ich finde auch gerade, man hört so um dem Umfeld rum, dass auch dieses positive Gefühl rund um der Menschlichkeit ein bisschen zurück ist. Also gerade, was so Adi Hütter im Training sagt, gerade wie die Stimmung rund um die Testspiele ist, das Mannschaftsgefühl fühlt sich wieder besser an. Es ist ja ein gewisser Restart mit Adi Hütter und trotzdem hat man so eine gewisse Vertrautheit, dass man denkt, jetzt kann es eigentlich nur wieder berg nach oben gehen und ich finde auch die Spieler wirken irgendwie deutlich ausgelassen und nicht so teilweise schon mürrisch voreingenommen aufgrund halt mancher Aktionen von Rera, die sie sich natürlich nicht anmerken lassen dürfen, weil wir sind in einem Profigeschäft, aber wo du es halt dann ganz deutlich rausgehört hast oder teilweise auch gesehen hast, du hast es mit Johnny gerade angesprochen, ich glaube, er startet wieder relativ, nicht von null, aber mit einem gewissen Grundvertrauen und die Spieler, glaube ich, fühlen und nehmen das an und fühlen sich vor allem auch gesehen. Das würde ich, das würde ich sagen. Er lässt ja auch bei den Testspielen komplett durchrotieren, wie es ja eigentlich üblich ist. Gibt so allen eigentlich mal ein bisschen Spielzeit und die sind ja auch bislang relativ positiv. Ich glaube, 4 Siege aus 4 Spielen gegen Hull, Trabzon, Gießen und lass mich lügen, was war der letzte Verein? Keine Ahnung. Muss ich kurz nachschauen. Mannheim, natürlich.
Ach so, ja.
Genau, nee, Mannheim hatte ich noch vergessen. 11 zu 1 Tore, das ist ja gerade nach unserer letzten Saison. hebt sich das ja positiv ab, und das obwohl unsere Viererkette ja noch gar nicht richtig fertiggestellt ist.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass so im Fanumfeld diese Rückholaktion von Adi Hütter, was ja sehr unschön zu Ende ging mit der Eintracht, dass es aber relativ schnell wieder beseitigt war, so dieses negative Gefühl. Und ich glaube auch, dass es jetzt eigentlich die Stimmung sehr positiv ist. Und wenn du jetzt sagen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch bist du denn für nächste Saison?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß, dass wir halt noch sehr, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben halt noch sehr viele Baustellen. Und trotzdem schwirrt da eigentlich so viel Talent rum. Und ich bin mir auch sicher, dass Adi Hütter aus den Jungs das Beste rausholen kann. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Trotzdem ist es bislang bei mir so eine 6 bis 7, würde ich gehen. Also ich bin schon sehr euphorisch. Und ich verbinde natürlich auch mit Adi Hütter extrem viel und freue mich, diesen Fußball wiederzusehen. Aber es gibt auch noch einige Baustellen, die mir einfach Sorgen machen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir mit einer mindestens einer Baustelle in die Saison starten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesen 3 Wochen bis Deadline Day jetzt noch alles geschlossen wird. Ist aber vielleicht auch gar nicht schlimm.
Ja, wir gehen gleich mal drauf ein, auf die Transfers und die Testspiele. Es ist ja auf jeden Fall schon ein bisschen was passiert. Wir reden gleich darüber, wo noch was fehlt, welche Baustelle vielleicht auch noch nicht geschlossen ist, die aber hoffentlich bald noch geschlossen wird. Ich würde mal einen kleinen Überblick geben. Fange an mit Rafael Onyedika, kommt von Club Brügge für ca. 21 Millionen. Frankfurt hat mit ihm dann endlich einen klassischen Sechser verpflichtet, hat dem Kader seit Jahren gefehlt, ist ein Abräumer, war in der vergangenen Saison Schlüsselspieler bei Brügge, hat 46 Spiele gemacht, 2 Tore, 2 Assists, kam auf eine Passquote von 90%, schaltet sich offensiv selten ein, aber er hält konsequent seine Position und sichert die Defensive ab. So, endlich ein Sechser, oder?
Endlich ein Sechser. Ich bin sehr froh, habe mir viel von ihm angeschaut. Ist ja auch mit 25 Jahren jetzt ein Spieler, der schon Erfahrung auf Top-Niveau mitbringt, bei Brügge Champions League gespielt. Du merkst einfach, der hat immer wieder Flanken, die sehr, sehr weich kommen aus dem Mittelfeld, rein auf die Außen oder auf den zentralen Stürmer. Ich finde, der hat eine beeindruckende Übersicht. Das ist einfach, er hat eine geile Spieleröffnung. Er bringt so viel mit, was der Eintracht eigentlich seit Jahren schon fehlt. Und ist demnach auch noch relativ robust gebaut, groß. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr vielversprechend, der Mann. Also ich bin gespannt, wie er im Eintracht- oder im Hütter-System funktioniert. Aber Stand jetzt für mich so ein Kandidat, der könnte eine wahnsinnig gute Saison spielen, wenn er halt direkt funktioniert.
Ja, ich glaube auch, dass der Frankfurt sehr krass helfen wird. Aber wie siehst du denn sein Punktepotenzial? Weil ich glaube, er ist halt so eine klassische 6, die einfach eine Kickbase-Wurst werden kann.
Die Gefahr ist auf jeden Fall da, ne?
Ja,
ich weiß nicht. Also er könnte halt viel mit Pass des Todes. Ich liebe das übrigens an Kickbase, ne? Dass ihr wirklich die Funktion Pass des Todes habt, das ist so geil. Als ich letztes Jahr das erste Mal gespielt habe, dachte mir, Junge, die haben das wirklich so genannt, das ist der Killer.
Ja.
Da könnte, glaube ich, ein bisschen was rausholen, weil gerade mit so eröffnenden guten Bällen, die dann à la Johnny zum Beispiel oder Edno Talib durch eine Direktabnahme verwertet werden. Da könnte er, glaube ich, gut Punkte sammeln. Ansonsten rein Pässe, weiß ich nicht, also gerade so Rohpunkte, ist, glaube ich, mit einer der am schwierigsten zu prediktenden Spieler, weil da wirklich so alles bei rumkommen kann. Der könnte in einem Spiel extrem viele Pässe spielen, der könnte sehr wenig am Ball zu tun haben. Für mich so ein Überraschungskandidat, sage ich dir ehrlich.
Ja, vor allem ersten Spiele direkt auch gegen Union und Augsburg ist wahrscheinlich halt auch nicht, dass man da direkt bewerten kann, wie die Punkte sein werden, weil gegen die beiden Gegner musst du immer gucken einfach.
Ganz, ganz schlimme Gegner, auch ganz, also ganz unterirdische Spielweise. Letztes Jahr in Berlin, das war auch so ein Spiel, da stand ich im Auswärtsblock, das hat mich komplett zum Crashout geführt. Also das war ja auch dieser blöde Elfmeter von Højlund. Wo wir dann 1-1 gespielt haben, boah, hätte ich mich aufregen können. Und ja, Union und Augsburg sind prädestiniert, dass sie halt schwer zu bespielen sind.
Ja, deswegen, also wir hoffen mal, dass die Euphorie danach nicht gedämpft ist, weil wir wissen, wie es ist. Gut, machen wir weiter mit Noel Aseko, kommt von Bayern München 2 für 13 Millionen, ist eines der spannendsten deutschen Mittelfeldtalente, bringt als Box-to-Box-Spieler viel Dynamik, Dribbelstärke, Zweikampfhärte mit, war in seiner Leihsaison bei Hannover Stammspieler, hat in 32 Ligaspielen 3 Tore erzielt, 5 vorbereitet. Man muss aber trotzdem sagen, dass seine Entwicklung mehrfach durch viele Verletzungen, vor allem Knie und auch derzeit anhaltende Knieprobleme, gebremst wird. Und ich habe mal geguckt, der hatte jetzt in 5 Saisons über 500 Fehltage wegen Verletzungen. Was ist deine Einschätzung? Glaubst du, er ist schon fit für die Bundesliga?
Ich liebe es, wie die Eintracht immer Leute holt, wo du weißt, dass sie funktionieren, aber super verletzungsanfällig sind. Also Johnny Burke hier zum Beispiel, das ist typisch die SGE, immer ein bisschen Drama machen. Aseko gehört da leider auch dazu. Ich halte auch viel von dem Mann, hat mir bei Hannover sehr gut gefallen. Du hast schon angesprochen, starkes Pressing, unglaubliche Dynamik. Der nimmt im Mittelfeld teilweise 2-3 Spielerhops und geht an denen vorbei, richtig geil. Ja, auch wieder so ein großes Fragezeichen. Bleibt er fit? Ist ja jetzt schon noch nicht ganz auf höchstem Niveau, laut Hütter. Ich glaube, er könnte sich in die Startelf auf jeden Fall spielen. Also gerade die SGE ist ja prädestiniert dafür, dass junge Talente in einer Saison sich auch über sich hinauswachsen. Und ich finde, er ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Ob er dann Punkte technisch liefert, steht leider auch in den Sternen. Ich würde ihn aber eher auf die Habenseite packen als nicht. Und ich hoffe auch, dass er bald fit wird. Also bald ausreichend führt, dass er auch seine Testspiele beschreiten kann und der Eintracht dann echt einen Mehrwert bringt.
Ja, ich bin gespannt, weil ich habe gedacht, Uzun hat ja auch ungefähr ein Jahr gebraucht, bis er dann wirklich auf Bundesliga-Niveau war, bis er dann immer in der Startelf stehen konnte. Korrekt. Deswegen, wir haben ja vor allem auf der Position viele Spieler mit langjähriger Bundesliga-Erfahrung.
Richtig.
Deswegen bin ich gespannt, aber langfristig, sagst du, ist er für dich interessant?
100%. Das könnte auch wieder so ein Spieler sein, den du, weil wir ja leider so ein klassischer Ausbildungsverein geworden sind, oder das heißt leider, also rein durch Krösche gab es Transfererlöse, die du dir eigentlich als Eintracht Frankfurt nicht besser wünschen kannst. Aber er könnte halt da so ein klassischer Kandidat werden, der, wie du sagst, vielleicht eine Saison braucht, bis er richtig zündet, aber dann mit einem vierfachen, fünffachen Marktwert an irgendeinen Premierligisten geht und wo du halt sehr viel Gewinne mitnimmst. Bin ich sehr gespannt. Kommt halt immer drauf an, wie verletzungsfrei wird seine Saison, wie viele Einsatzzeiten bekommt er, kann er sich durchsetzen gegen die Position, wo wir jetzt eigentlich gut nachgelegt haben. Auch Hütte hat ja schon verschiedene Spielsysteme spielen lassen, also vom 4-2-2-2, 4-1-4-1, ist ja viel mit dabei. Generell Hütte ja bekannt, nicht nur ein Spielsystem durchzurocken, sondern einfach auch mal zu variieren in der Saison. Wird spannend, ob er diese Minuten bekommt und sich dann auch behaupten kann.
Dann machen wir weiter. Wir haben Otavio, kommt vom portugiesischen Erstligist Estrela Amadora für 4,5 Millionen. Ist ein junger, aber auch entwicklungsfähiger Innenverteidiger, ist groß, athletisch, schnell und wenn Theat geht, auch der einzige IV mit Linksfuß. Frankfurt setzt bei ihm, ja, ist wichtig, aber es wird natürlich eher auf das Entwicklungspotenzial gesetzt, denn er gilt als talentiert, aber ist noch nicht absehbar, wann er oder wie schnell er der Eintracht helfen kann. Würdest du sagen, ist jetzt direkt uninteressant für Kickbase-Manager? Oder soll er nicht direkt abgeschrieben werden?
Bei einem günstigen Preis würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Laut Hütter ist er noch nicht auf Top-Niveau. Also hat er so gesagt, er fehlt bislang im Training, weil er noch nicht die volle Leistung abrufen kann. So habe ich auf jeden Fall verstanden. Ist natürlich groß, hat ein massives Steigerungspotenzial. Also wäre für mich so ein Kandidat. Bei einem günstigen Preis würde ich ihn einkaufen und auf die Entwicklung über die Saison setzen. Ich glaube nicht, dass er in der Stamminnenverteidigung stehen wird. Da wird wahrscheinlich noch ein Transfer von der Eintracht passieren. Deswegen würde ich nicht darauf setzen, dass er in der IV spielt. Generell ist ja aktuell so ein bisschen die Frage, haben wir ein Innenverteidiger-Duo zwischen Collins und Koch oder kommt da noch Verstärkung? Was passiert mit Theat? Das sind ja alles noch so ungelöste Fragen. Und ich glaube, Otavio ist auch so ein Spieler, der sehr viele Minuten wird er, glaube ich, nicht sehen. Ist, glaube ich, wenn Not am Mann ist, wenn sich einer der Innenverteidiger dann verletzt, dann könnte der ein massives auch Marktwertpotenzial hinlegen, 100%. Und dafür wäre, glaube ich, wenn man das Geld rumliegen hat, cool, ihn mal zu haben. Weil so, ich weiß nicht, was er kostet. Ich schätze es mal so 4 oder so gerade, oder? 3-4 wahrscheinlich.
Bei Kickbase, Otavio, ja. 4-5, glaube ich.
Sowas wahrscheinlich, ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu teuer, aber so, keine Ahnung. Für 3-4 kannst du ihn eigentlich mal mitnehmen und darauf pokern, dass er zu Einsätzen kommt und dass sein Marktwert sich steigert aufgrund von vielleicht auch Rotationen, schlechten Leistungen, Verletzungen.
Ja, ähnlich ist, glaube ich, auch Malek Ping-Pong zu bewerten, kommt von Kopenhagen für 2 Millionen und ist eigentlich auch ein Perspektivtransfer für die Zukunft, soll behutsam an die Bundesliga rangeführt werden und auch sehr wahrscheinlich nur Kurzeinsätze im Pokal oder in der Bundesliga haben und deswegen auch irrelevant für Kickbase, oder?
Bislang ja, würde ich schon sagen. Ja. Also Pingpong der bessere Frimpong, aber ja. für mich sehe ich da jetzt noch nicht, dass er groß zu Minuten kommen sollte. Und auch rein vom Marktwert weiß ich nicht. Also vielleicht ganz sporadisch, wenn du ein
6,5 Millionen, ist teuer.
Das tut viel, das ist zu viel. Halt viel von den jungen Mann, aber das ist zu viel. Vielleicht kriegt er seine Einsätze, wenn, keine Ahnung, die Eintracht 4-0 gegen Paderborn führt oder so und er darf ab der 70. 20 Minuten spielen. Aber ansonsten glaube ich keiner, der in der Saison relativ relevant wird.
Ja. Und dann kein Neuzugang, aber er ist vielleicht dem einen oder anderen noch unbekannt. Und zwar Keita Kosugi ist im Winter gekommen vom schwedischen Erstligist für 4 Millionen. Kam eigentlich als Brown Backup, hat da aber noch keine Minuten gesehen. Also der hat keine Rolle gespielt. Nach seinem Wechsel im Winter gilt als hochveranlagter Linksverteidiger mit viel Tempo, Technik, Offensivdrang. Und man könnte vielleicht sagen, das Warten hat sich gelohnt, weil jetzt in der Vorbereitung gilt er als deutlich verbessert. Und Adi Hütte hat auch viele lobende Worte für ihn übrig gehabt. Was hast du gesehen? Du hast ja auch die Testspiele gesehen. Gilt er für dich als ernsthafter Kandidat?
Ich habe nicht alle Testspiele gesehen, muss ich zugeben. Ich habe meistens nur die Zusammenfassung geschaut, weil das war gerade in meiner Pause.
Ja.
Aber danke Eintracht TV, dass ihr mir 2 Minuten Zusammenfassung auf YouTube ballert. Korrekt. Kosugi ist auch für mich so eine Personalie, da glaube ich am ehesten, dass noch was passieren könnte, weil wir brauchen noch einen Linksverteidiger. Ich glaube, dass die Qualität insgesamt, obwohl Hütter ihn positiv erwähnt hat und er hat es auch viel gespielt, aber ich glaube nicht, dass die Qualität ausgleichend für eine ganze Bundesliga-Saison ist. Für mich auch eigentlich kein Stammspieler. Deswegen, ich fand ihn auch, also was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, fand ich ihn hoch veranlagt, gut am Ball, trotzdem für mich nicht die Nummer 1 Startelf-Position. Also ich bin mir sicher, dass da noch was passieren wird. Gerade auch Thiat zum Beispiel könnt ihr auch auf links spielen. Ist aber für mich so ein, kann ich mir nicht vorstellen, dass er startet. Glaubst du es?
Nee, also ich kann es mir vielleicht vorstellen am ersten Spieltag, wenn wir noch nicht nachgelegt haben, aber ich bin
zum Beispiel,
auch der Meinung, dass da noch was kommen muss, generell in der Verteidigung, deswegen
100%.
Glaube ich noch nicht. Ich mache nochmal schnell die Abgänge. Einmal natürlich die relevanten, Nene Brown zu Bayern, Rasmus Christensen wieder in die Heimat, Orela Mender und wechseln auch Dina Ebimbe, Simon Simoni, Smolcic, Dahoud, Kali Muendo. Und den Verein verlassen sollen außerdem vor allem wegen ihrem hohen Gehalt Teats, Skiri, Batshuayi, bei dem ja es auch gerade vorangeht, Wahi und außerdem noch Nkunku, Futgoy und Ngangkam. So, also wir haben eigentlich nur 2 schmerzhafte Abgänge mit Brown und Christensen. Und wir haben ja auch ein bisschen was eingekauft, aber du sagst auch, Linksverteidigerposition muss noch nachgerüstet werden. Und glaubst du, das wird dann ein reiner Linksverteidiger oder eben Linksverteidiger, der Innenverteidigung spielen kann? Weil ich habe bei dir rausgehört, du bist auch noch nicht so überzeugt von Collins und Koch in der Innenverteidigung, oder?
Nee, leider gar nicht. Vielleicht hat auch die letzte Saison zu bleibende Schäden bei mir hinterlassen. Das kann auf jeden Fall sein. Also wo wir diese 3 Gegentore jedes Mal eingeschenkt bekommen haben, das war schon eine Serie, wo ich mir dachte, ganz, ganz bitter. Ich glaube, 6-7 Spiele am Stück, immer 3 Gegentore. Selbst gegen Qarabağ in der Champions League, wo du dir halt wirklich denkst, Wahnsinn. das ist wirklich verrückt. Also ich glaube schon, dass noch so ein Hybridspieler kommen sollte und auch kommen kann. Wäre auch für mich die bevorzugte Lösung. Ich halte eigentlich auch generell viel von Thiat. Ich fände es schade, wenn er den Verein verlässt, obwohl das wahrscheinlich sich darauf abzeichnet, weil Thiat in der richtigen Form ist für mich auch von der Mentalität eigentlich ein Spieler, den ich gerne bei der Eintracht noch ein Jahr sehen würde. Ist halt die Frage, ob das so passiert oder nicht. Zum Beispiel, also dass Skiri weg muss, ist, glaube ich, ganz, ganz zwingend notwendig.
Aber hallo,
ja. Also da werde ich jetzt, wehe, ich sehe da irgendwelche Innenverteidiger-Experimente mit Elis Skiri nochmal. Hat mir auch seit Köln leider nie so wirklich gut bei der Eintracht gefallen. Soll ja mit Sevilla verhandeln und ich glaube auch schon relativ weit. Bahoya soll im Gespräch mit AS Rom sein. Auch so eine Sache. Batshuayi steht natürlich auf der Gehaltsliste. Schwierig, solltest du eigentlich wegkriegen. Und Wahi, vielleicht unterbreitet ja Nizza nochmal ein Angebot. Bei denen hat er ja echt gut funktioniert. Bei uns hat er das leere Tau nicht getroffen. Ja. Müsstest du eigentlich auch noch abkriegen. Also ich glaube, Hütter hat ja auch offen angesprochen, dass er noch eine deutliche Aussortierung haben möchte. Ja. Und dass er gerne mal mit den Spielern trainieren wollen würde, die halt dann auch fix stehen. Und da kann ich ihn verstehen. Muss noch einiges passieren.
Wo glaubst du noch? Also Baum zum Beispiel ist ja gerade auch der einzige Rechtsverteidiger. Glaubst du, da kommt noch jemand oder Meinst du, wir sind da erstmal mit Baum und Chandler? Gut für die.
Ich würde mir wünschen, dass noch jemand kommt. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich glaube, dass mit Elias Baum in die Saison gestartet wird. Der ist auch in Testspielen, glaube ich, gut gemacht hat. Also das, was ich gesehen habe, war passabel. Und wo ich mir letzte Saison schon dachte, eigentlich hätte ich den gerne in mehr Einsätzen gesehen, war ja auch dann kurz verletzt. Mhm. Ich halte sehr viel von Elias Baum. Ob er dann ausreicht als Stammrechtsverteidiger, schwierig zu sagen. Also ich wünsche mir noch also mindestens noch ein, zwei Verstärkungen in der Innenverteidigung. Am liebsten noch so eine Kante, die halt wirklich neben Robin Koch ein bisschen ja Präsenz hinten ausstrahlt, die vielleicht auch Körperlichkeit mitbringt, die Stürmer
auch viel Erfahrung wäre gut, ne?
So ist es, genau. Die hat zwar Koch unter anderem auch, allerdings braucht er, glaube ich, jemand neben ihn, der das auch teilweise ausstrahlt, weil Koch alleine reicht mir als Stabilitätsfaktor hinten drin einfach nicht aus. Und Collins ist mir leider auch, ist ja noch super jung, aber auch relativ anfällig für solche Geschichten, lässt sich oft rausziehen. Deswegen so ein, zwei Transfers hinten wären noch geil. Am besten so ein Hybrid-Spieler zwischen Innenverteidigung und LV und ein Rechtsverteidiger-Stammspieler, wo dann Baum Backup werden könnte. Aber zum Rechtsverteidiger glaube ich leider nicht, dass der noch kommt.
Glaubst du, wir haben noch Stürmerbedarf? Oder glaubst du, da passiert noch was? Weil ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass neben Burkhardt dann in der Doppelspitze noch mal vielleicht ein neuer Stürmer kommen soll.
Auch so ein Punkt, hätte ich Bock drauf. Fände ich geil, wenn du noch einen erfahrenen Stürmer holst. Wir haben jetzt Edno Talib, wir haben Noel Footkoi, wo du nicht weißt, was mit ihm weiter passiert. Ist ja irgendwas zwischen Abgang, vielleicht startet er irgendwie, also starten mit Eintracht glaube ich nicht, aber vielleicht Backup. Und du hast natürlich Johnny Burkhardt, der sehr verletzungsanfällig ist. Also ein Stürmer wäre noch sinnvoll. Obwohl ich natürlich gerne diese Doppelspitze zwischen Edno Talib und Burkhardt sehen will, die auch schon gut funktioniert hat in den Testspielen. Allerdings, wenn einer von beiden ausfällt und beide sind es nicht dafür bekannt, äußerst verletzungsfrei zu bleiben, dann stehst du halt da, ne?
Ja. Gibt es aktuell noch Gerüchte, die Hand und Fuß haben? Weil eigentlich ist ja alles so ein bisschen abgeklungen, ne?
Nichts super Brisantes, was auf der Zielgeraden ist, ne? Ja. Gut, wir haben jetzt auch noch gut 19 Tage bis zum Deadline Day. Vielleicht geht da noch was, aber das Ding ist ja, du musst ja teilweise auch erstmal Gehalt freimachen und die Payroll verkürzen, dass noch andere Transfers gemacht werden können. Deswegen verstehe ich schon, dass alles gerade so ein bisschen im Stocken ist und einschläft, das ist ein bisschen schade, aber hoffentlich findest du bald Admina für die Kandidaten, die wir jetzt genannt haben.
Ja. Und du hast gesagt, du hast Testspiele ein bisschen verfolgt. Konntest du irgendwelche Erkenntnisse aus den bisherigen Testspielen ziehen?
Wie gesagt, hauptsächlich diese. Also ich bin nicht der allergrößte Fan davon, Testspiele so krass zu bewerten, weil du probierst ja viel aus. Nicht. Nee, genau. Beispielsweise HSV hat eine bodenlose Vorbereitung gespielt und dann aufgrund dessen haben viele den HSV nach unten getippt und dann haben sie es dann über die Saison deutlich besser gemacht. Wie gesagt, wir haben 11-1 Tore, wir hatten nur Siege, das ist natürlich alles relativ positiv. Es ist immer weniger dieser Ballbesitzfußball, es geht über das Kontern, wie schon angesprochen. Das finde ich alles sehr positiv. Ich mag diese Eintracht-DNA, dieses bisschen gegen uns ist eklig zu spielen. So ein bisschen dieses Bayern kommt nach Frankfurt und kassiert da 5-1, das hätte ich gerne wieder mal gesehen. so Feiertag der Eintracht, so dass du die wirklich abkochst, dass du böse zu dem bist. Ja. Und das ist auch eine ganz klassische SGE-DNA. Und das geht wieder in die Richtung. Ich mag ja generell das Spielsystem von Adi Hütter, präzise nach vorne. Außen einsetzen, die auch viele Kombinationsspiele zwischen Usun, Doan, die ich im Mittelfeld gesehen habe, und Johnny dann als Vollstrecker, das sieht schon geil aus. Es ist halt jetzt die Frage, wenn die Gegner, der Niveau deutlich höher wird, also wir spielen jetzt bald gegen Brentford, ich glaube, das ist der am schwersten zu testende Gegner oder der höherklassigste. Bin gespannt, wie es da dann aussieht, aber das geht in eine Richtung, wo ich langfristig auch die Eintracht wieder sehen will.
Ja, ich hatte noch so ein bisschen das Gefühl, dass in der ersten Hälfte eigentlich immer die A11 auf dem Platz stand. Und da war auf jeden Fall immer Santos in der Kiste.
Ja.
Deswegen, also du glaubst auch, Santos hat die Nase vorn.
Bestimmt. Also bin ich mir relativ sicher. Santos ist wahrscheinlich auch rein von den Anlagen her der talentiertere Keeper. Er ist natürlich der jüngere Keeper, bringt nicht so viel Erfahrung mit, etc. Trotzdem finde ich ihn auf der Linie deutlich besser. Der haut teilweise Paraden raus, wo ich mir schon ganz oft dachte, krass, wie du dir noch safen kannst. Er ist teilweise halt ein bisschen unruhig, aber ich glaube, ich kann keine Eintracht-Experimente mehr auf der Keeper-Position, ne? Das hat uns letztes Jahr so viel gekostet. Das verunsichert sicher auch die Innenverteidigung extrem. Jetzt hast du natürlich auch Otavi geholt, da hast du die brasilianische Connection. Vielleicht ist auch das ein ganz wichtiger Hintergrund. Sollte er spielen natürlich. Aber ich glaube, dass also auf Kantos wird gesetzt werden. Auf Santos wird gesetzt werden. Ich glaube nicht, dass wir Zetterer sehen.
Ja. Ja, wir waren noch eben beim Training. Es war zwar geschlossenes Training, aber Santos hat noch hat auf jeden Fall trainiert noch mal mit ein paar Keeper-Trainern. Deswegen dachte ich mir, oh, kann ja, schon sein.
Meine Wunschlösung wäre ja eigentlich gewesen, noch jemand ganz anderes zu holen, aber es wird nicht passieren.
Das hätten sie halt machen sollen in der Winter, also als sie Zetterer geholt hatten, hätten sie einen Jüngeren holen können, aber.
Voll, so ich wäre, so, gerade so Leute wie Gabara zum Beispiel, hätte ich super spannend gefunden bei der Eintracht, ist dann nicht passiert, aber ich glaube auch, dass die beiden Jungs extrem, die haben ja viel drauf, gar keine Frage, aber du brauchst für diese Saison einen Keeper, der halt ein echter Rückhalt ist und das sehe ich leider bei beiden zum jetzigen Standpunkt noch nicht, aber es kann sich alles entwickeln.
Dann habe ich noch gesehen, dass Knauf einmal in der Doppelspitze mit Burkhardt gestartet ist. Und das war ja richtig gut. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass wir von Knauf, der mittlerweile auch, ich glaube, der kostet nur noch 4,7 oder sowas, dass
echt,
wir
so wenig?
Von, ja, dass krass. Das so ein kleiner Glücksgriff werden kann. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass er einmal als Rechtsverteidiger reinkam für Baum. Ja, glaubst du, das ist eine ernsthafte Option oder einfach wirklich als klassisches Testspiel abschreiben?
Boah, gute Frage, weil Ansgar Knauf wird es nicht leicht haben in der Saison. Hat auch eine Menge Konkurrenz. Generell ist ja Knauf so ein Spieler, wir wissen alle, wie talentiert der Mann ist, der hat nur extreme Formschwankungen. An manchen Spieltagen denkst du, das ist einer der neuen besten Flügel, die es gibt, so, und an anderen denkst du halt, wie konnte der Mann zum Bundesliga-Profi werden? Und das ist ja so ein bisschen die Gefahr bei Knauf. Also für den günstigen Preis könntest du ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, der wird auch Einsätze sehen, gerade weil das auch eine Position ist, die relativ noch umkämpft ist. Aber es ist immer ein gewisser Gamble bei Ansgar Knauf.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, haken wir damit Transfers und hier Testspiele ab und kommen zum Kickbase-Teil. Also, wer ist deine MVP-Prognose?
Ich habe erstmal drei aufgeschrieben. Zuerst mal Easy Pick natürlich Johnny Burkhardt. Es wird der Mann in der Offensive sein. Solange er fit bleibt, müsst ihr, liebe Manager, wissen, ob ihr das Risiko eingehen wollt.
Aber riskierst du's?
Ich werde es riskieren. Ich sitz Vollgas im Johnny Burkhardt-Boot. Vor allem, glaube 22 Millionen hattest du vorher gesagt. Das ist ein Preis für einen Kader, der eigentlich immer rund
oder
um die Top 8.
Oder 25, aber,
Oder 25, der rund um die Top 8 mitspielt. Und der, es gibt viele andere Bundesligisten, die haben variable Scorer. Ich glaube, Johnny ist so wahrscheinlich mit als der Mann eingeplant, der für die meisten Tore sorgen soll. Und natürlich, wissen wir alle bei Kickbase, Stürmer müssen immer treffen, sonst sind die Punkte meistens relativ Arsch. Johnny tut halt genau das. Das ist halt die Sache. Und gerade wenn er jetzt in der Doppelspitze mit Eto'o Talib auflaufen sollte, Johnny Burkhardt ist, glaube ich, so einer der Spieler, der es nicht so extrem egomäßig unterwegs ist. Also er nimmt natürlich den Abschluss, wenn er ihn sieht, aber er würde auch rüberlegen zum Beispiel auf Younes. Und auch da könnte der Mann Vorlagen sammeln. Deswegen für mich Johnny Burkhardt MVP. Wenn ich jetzt einen Ersatz nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Ritsu Doan oder Can Usu.
Es sind die drei wahrscheinlich, die am bei mir ist Burkhardt oder Usu und ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, aber ich werde auf Burkhardt gehen. Deswegen.
Ja. Verstehe ich.
Dann die Dauerbrenner-Prognose. Das finde ich ein bisschen schwierig. Wer wird das?
Boah, da habe ich mir mega schwer getan, sagt ihr. Ja. Generell, weil du schaust du auf diesen Kader. Und gerade jetzt 3 Wochen vor Saisonstart, da kann noch so viel passieren, so auch rein stammspielertechnisch, so richtig, richtig gesetzt ist für mich bislang nur Johnny Burkhardt. Der Rest ist alles so mit einem kleinen Fragezeichen mindestens versehen, also von Innenverteidigung über Mittelfeld, über Außen.
Ja.
Ich habe mich jetzt, also fantechnisch wäre es auf jeden Fall Timmy Chandler, so Legende, aber realistisch muss ich sagen, wahrscheinlich die meisten Minuten werden Robin Koch und Can Usun sind, denke ich mal. Gehe ich mal davon aus.
Und das, also Robin Koch wäre dann auch nur, dass er durch seine Minuten ausgezeichnet ist und deswegen Dauerbrenner wird, oder?
So, genau, also punktetechnisch, ich glaube, Robin Koch liegt bei einem Schnitt von irgendwie 108 für einen relativ teuren Preis. Also muss man schauen, ob es das einem wert ist. Bei Usum würde ich aber die Moneten in die Hand nehmen, weil der wird, also so 80% Spielzeit auf jeden Fall. Wenn er bleiben sollte. Das ist ja auch die Frage. So, wir wissen ja auch noch nicht, ob Usum jetzt bleibt oder nicht. Deswegen, gerade die SGE einzuordnen, ist super, super schwierig, meiner Meinung nach.
Ja, bei Usum wären es halt nicht konstante Punkte. Da können es halt einfach immer wieder explodieren. Und Koch ist halt so eine Frage. Ich bin halt noch gespannt, weil wenn jetzt angenommen, es passiert nichts mehr in der Verteidigung, dann finde ich, kann das in der Viererkette wieder ganz schön dünn werden.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn du ihn einen soliden Innenverteidiger neben dran stellst, dann könnte er auch wieder über sich hinauswachsen. Weißt du halt nicht, ne? Das ist halt so die Sache. Und Usun hat, glaube ich, letzte Saison hat er ja die ersten 5 Spieltage richtig rasiert. Also ich glaube irgendwie 6 Scorer, so immer Punkte über.
Das war unfassbar.
Ich war so stolz, dass ich dann Usun hatte. Das war so geil. Die ersten 5 Spieltage habe ich dann abgeräumt, aber dann war ja die Verletzung und dann war es leider auch schon wieder mit der gesamten. Ja.
Immerhin hast du die mitgenommen, diese ersten 5 Spieltage.
100%.
Weil ich habe ihn in seiner ersten Saison, ich war so von ihm überzeugt, ich habe den 3-mal gekauft und dann immer wieder verkauft. Und dann dachte ich mir, nächste Saison, nee, habe ich jetzt keinen Bock. Scheinbar kann er sich nicht durchsetzen und dann habe ich die Quittung bekommen.
Ja, check ich. Nee, ist halt so ein Mann, der die entscheidenden Pässe spielen kann, der für Vorlagen sorgen wird, der es auch mal aus der Distanz probieren wird. Das sind halt diese Punkte, die Can Usun einfahren wird, der Vorlagen liefert. Aber du hast recht, es ist nicht so, also klassische Rohpunkte wird Can Usun jetzt wenig sammeln.
Ja. Und wer ist dein Hidden Jam?
Auch so eine Sache. Also ist ja so ein Begriff, das ist ja wahrscheinlich Talent einfach, oder?
Ja. Der einfach noch so ein bisschen unterm Radar fliegt und durchstarten wird, ja, der es jetzt noch nicht gemacht hat.
Für mich könnte sowohl Etnu Talib als Amaimouni hier rausstechen. Mhm. Also von Etnu Talib bin ich eh sehr überzeugt, weil, also gerade wenn es bei der Eintracht brennt und er sollte zum Beispiel nicht spielen, werden allein schon die Fans fordern, dass Etnu Talib spielt. Gerade weil Frankfurter Junge hat es direkt bewiesen letztes Mal, als wir einen Stürmer gebraucht haben. Und deswegen wird er Spielzeit sehen. Und Amaimouni ist halt im 1 gegen 1 überragen. Du hast gesehen, welche Entwicklungsschritte der hinlegen kann. Von Hoffenheim 2 gekommen, bei der Eintracht immer mehr Minuten gesehen. Teilweise Abschlüsse gehabt, unfassbar. War als Joker extrem präsent. Und die beiden sind mir noch deutlich zu schlecht bewertet.
Ja, wir haben auch mit Baum und Amaimouni geredet eben. Und da hat auch, ich habe Baum gefragt, wie viele Starter denn Amaimouni sehen würde. Und er hat gesagt, es hat mich, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber es war so, dass ich am Ende gesagt habe, wow, ich glaube, es waren über 20.
Okay, das wäre sehr viel. Das wäre krass. so über 10, 12 würde ich mich schon freuen. Dann wäre er auf jeden Fall das Geld wert. Aber die Anlagen, die er mitbringt, ist halt das ist verrückt. Was ich auch, kennst du Nico Elisevic?
Ja, der ganz Junge.
Mhm. Auch so, weil das habe ich mich so ein bisschen gefragt, der ist jetzt noch nicht auf dem Transfermarkt oder so. Aber wo ich Hidden Gem gelesen habe, das ist halt so das Topstar-Talent aktuell, ist 15 Jahre alt, darf noch nicht Bundesliga spielen, wird aber im Oktober 16 und hat halt quasi die unteren Mannschaften durchgespielt. Ne? Also mit 13 für die U17 debütiert, ein Jahr später direkt für die U19, in der Youth League extrem gut performt, in der deutschen Junioren-Nazio war der überzeugend. Ich glaube 10 Tore, 6 Vorlagen geliefert. Das ist auch so ein klassischer Junge, wenn der 16 wird, der würde wahrscheinlich erstmal Minuten bei der Regionalligamannschaft der SGE sammeln, also bei der Eintracht 2. Aber trotzdem so für die Zukunft einer, den man im Auge behalten sollte. Auch gerade wenn ganz Land unter ist bei der SGE, könnte ich mir auch vorstellen, dass der so zweite Saisonhälfte vielleicht aus Not hochgezogen wird. Das wäre so ein ganz, ganz junges Juwel, den er natürlich noch nicht am Transfermarkt findet, aber nur, dass er den Namen schon mal gehört hat, weil ich habe den ein bisschen zocken gesehen, unfassbares Talent, richtig geil.
Das finde ich sehr, sehr gut, dass du es sagst, weil du bist nicht der Erste, von dem ich das höre. Und deswegen, ich frage mal beim Fantasy Center nach, wann er auf den Transfermarkt kommt.
Frag mal nach, meine Aktien sind drin. So, auf Mach jeden ich. Fall.
Okay, und was glaubst du, muss passieren, dass der Marktwert von Amaimouni durch die Decke gehen würde? Was wäre so ein Szenario?
Also natürlich zum Beispiel wenn die Konkurrenz schwächelt, wenn er im Training gut performt und als realistische Startelf-Option gesehen wird. Ich glaube, aktuell ist er ja eher auf unwahrscheinlich. Aber dann ist es so ein Szenario, wo er performen wird oder wenn er halt als Joker in den letzten Minuten performt, für Scorer sammelt und so und deswegen für den nächsten Spieltag interessant ist. Oder halt gegnerabhängig interessant ist, weil er, glaube ich, rein von den Flügeln, die wir haben, so Durchsetzungsstärke, 1-gegen-1 Situation ist Amal Mooney schon vom Talent ganz weit oben und kommt ganz darauf an, wie er als Joker funktioniert und wie er sich im Training macht, würde ich sagen.
Und er kostet jetzt 4,7. Was ist denn so der absolute Preisdeckel? Also bis zu welchem Marktwert lohnt sich der Kauf?
Ich würde so sagen, bis 6 würde ich ihn kaufen. 6 würde ich in die Hand nehmen. Kann sein, dass da der Ultra-Eintracht-Bias durchkommt, aber das wären mir die Moneten wert, gerade für eine Saison, wo wir auf der Position alles anderes als gefestigt sind und Amal Mooney für mich ein realistischer Startelf-Kandidat mindestens über so 10 bis 12 Spiele ist.
Ja, ja, wir reden ja gleich in der Top-Elf nochmal drüber, mit wem er dann konkurrieren wird, aber ich glaube, die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass er auf jeden Fall den einen oder anderen Starter bekommt.
Absolut nicht, sehe ich genauso.
Okay, und dann fangen wir mal an, in welchem System wird denn Frankfurt spielen?
Ich glaube, hauptsächlich werden wir sehen 4-2-2-2, bin ich mir relativ sicher. Mit zwei Sechser, mit zwei so Hybridspielern und einer Doppelspitze. Adi Hütter hat ja schon alles Mögliche gespielt. Dreierkette, Viererkette. Ich glaube, Viererkette wird es auf jeden Fall werden. Gegnerabhängig, dann meistens wahrscheinlich auch ein 4-1-4-1. Also, dass du ein bisschen mehr in die Breite gehst. Das werden so wahrscheinlich die beiden Spielsysteme sehen, die wir am meisten irgendwie mitverfolgen werden bei der Eintracht.
Ja. Und du hast schon gesagt am Anfang, Hütter-Fußball ist eigentlich dieses aggressive Verteidigen, so dass du den Ball schnell zurückeroberst, kurze Wege als Stürmer zum Tor hast. Ja. Was ich mich nur gefragt habe, Viererkette hat ja eigentlich bei der Eintracht nie funktioniert. Glaubst du, es ist da doch wieder bald ein schneller Wechsel auf die Dreierkette, Fünferkette oder glaubst du, dass es diesmal irgendwie besser läuft?
Na, da fragst du mich Sachen, ja. du hast absolut recht, natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, kommt aber ganz auf die Transfers an, die du heute jetzt noch tätigst. Ja. Ne? Mit den aktuellen Spielern ist es auf jeden Fall gewagt. Letzte Saison hat es ziemlich gekracht. Und ich würde es einen Try geben, allerdings würde ich auch nicht, 6-7 Mal in der Saison die Startformation wechseln. Dass er komplett Unruhe reinbringt. Wenn du dich mit der Dreierkette wohler fühlst, dann würde ich die spielen lassen. Allerdings glaube ich, dass unter Hütter, wenn die richtigen Verstärkungen kommen, eine Viererkette ganz gut funktionieren kann.
Und wer glaubst du, sind denn aktuell die absolut gesetzten Stammspieler? Beziehungsweise wir können auch gerne mal von hinten nach vorne durchgehen. Startelf für den ersten Spieltag.
Für mich Startelf. Also, ich gehe mit Santosch.
Ja.
Glaube, der wird vor Zetterer starten. Dann aktuell muss es wahrscheinlich Koch und Collins sein, obwohl Collins noch ein bisschen angeschlagen ist, aber keine Alternativen. Rechts Kusuki, links Elias Baum. Im defensiven Mittelfeld wahrscheinlich Onyeka.
Rechts Baum, das will ich kurz vertan.
Rechts Baum, danke, ja, danke. Rechts Baum. Im defensiven Mittelfeld wahrscheinlich Onyeka. Und wahrscheinlich Larsson oder Aseko. Je nachdem, ich glaube, Larsson hat viel in Testspielen gespielt. Wahrscheinlich wird er erstmal den Vorzug bekommen. Aseko, wenn er fit ist oder wenn sich andere Sachen ergeben. Rechts wahrscheinlich Doan, links Usun und vorne Johnny Burkhardt und Etto Talib. Das wäre so wahrscheinlich die erste Elf, die ich aufstellen würde.
Ja.
Und die am realistischsten ist. Ja.
Ja. Ja, ich glaube auch, Onyedika ist eigentlich gesetzt und danach sehe ich, ich sehe Larsson erstmal, weil er schon viel Erfahrung hat und ja auch eher so einen offensiveren Part einnehmen kann. Und dann, ich habe mich gefragt, stell dir mal vor, es kommt noch ein, also glaubst du, Collins wird auch Linksverteidiger spielen, wenn beispielsweise noch einer kommt?
Zur Not, ja.
Ja.
Bin ich mir relativ sicher. Kann er ja auch, ich habe ihn nicht so gerne auf links wie in der Innenverteidigung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Baustelle ist, wo du halt, wenn du noch einen für die IV holst, dass quasi Kusuki und Collins da rotieren, aber eher Collins gesetzt sein würde. Wäre zwar nicht meine Wunschlösung, aber ist wahrscheinlich realistisch, dass das passiert.
Ja, also Collins wahrscheinlich mit Koch und Burkhardt absoluter Stammspieler gerade, oder?
Ja. Und Jäger kannst du noch mit reinzählen. Doan vielleicht noch. Aber das sind so, sind die auf jeden Fall, die bislang gesetzt sind. Aber das Ding ist ja, Julia, in 3 Wochen schauen wir drauf, haben mega Transfers gemacht und dann ist wieder alles anders.
Ich hoffe es.
Ja, safe.
Also, und welche, ja?
Also wenn ich bislang auf jeden Fall wackelig sehe, ist auf jeden Fall so Leute wie, keine Ahnung, Bahoya, Knauf, Chaibi, Heulund. Kann sein, dass sie starten, bin ich aber relativ sicher, dass sie es nicht werden.
Mhm. Und glaubst du, Doan, ich habe nämlich jetzt nur in den Testspielen, war er ja jetzt noch nicht so auffällig. Mhm. Was glaubst du, wieso wird es eine Doan-Saison?
Weil er mir in der letzten Saison schon ansatzweise gut gefallen hat, nicht so gut wie bei Freiburg, aber er ist halt ein, erstens ist er relativ kleinwendig und abschlussstark und auch dribbelstark und man hat in den letzten Spielen der Eintracht, die auf der Kippe standen, immer wieder gesehen, dass Rizzo Doan der Unterschiedsspieler sein kann, wenn gar nichts geht. Also wenn den Offensiven nichts einfällt, wenn wir, keine Ahnung, generell schlecht oder unordentlich spielen, dass Doan dann so der letzte Anker ist, der Spiele im Alleingang entscheidet. Und deswegen glaube ich, Doan wird auch in dieser Saison hart arbeiten und viel daran setzen, zur Freiburg-Form, würde ich jetzt mal sagen, zurückzufinden. Und wenn er auch mal in diese Form kommt und dann diesen klassischen Aufwind hat, den ich ihm gut zutrauen kann bei diesem Auftaktprogramm mit Augsburg, Union und so weiter, dass es dann anfängt, richtig zu laufen und er dann sowohl als Scorer als auch Vorlagen sammeln wird.
Und wo siehst du dann Platz für Amaimouni?
Ja, das ist halt so die Sache, ne? das ist halt so das Ding. Das ist halt der Case, wenn Doan halt nicht so funktioniert wie geplant. Dann wird nämlich Amaimouni zwischendrin starten. Und wie gesagt, alles sehr unsicher bei der Eintracht. Sollte Doan floppen in den ersten Spieltagen, kann ich mir vorstellen, dass Amaimouni halt die Minuten sieht. Und beides halte ich für absolut realistisch.
Ja, also würdest du auch sagen, bei Doan mit einem riesen Overpay vielleicht nochmal ein bisschen Füße stillhalten?
Ja, würde ich schon sagen. Also ein paar Millionen kannst du drüber gehen, aber wenn du jetzt, also so über 5 Millionen würde ich nicht gehen.
Ja. Und welche Position, glaubst du, ist diese Saison am heißesten umkämpft? Ist es der Sechser, also?
Sechser und Außen, würde ich sagen. Also gerade defensives Mittelfeld, du hast Larsson, du hast Heuland, du hast Aseko, du hast Odieka, du hast viele junge Spieler und etablierte Spieler. Junge Spieler mit wahrscheinlich höherem Potenzial, aber etablierte Spieler, die schon für die Eintracht die Position bekleidet haben. Und da wird es, glaube ich, so ein bisschen ein Kampf zwischen junges Talent, von dem man sich viel verspricht, und Spieler, die schon bei der Eintracht funktioniert haben, aber in dem letzten Jahr halt auch eine extreme Formschwankung hatten. Deswegen glaube ich, das wird sehr, sehr umkämpft, diese Position. Und ansonsten wahrscheinlich, ja, am ersten wahrscheinlich noch links außen, kann ich mir vorstellen.
Ja. Welche Spieler, denkst du denn, werden von dem neuen System von Adi Hütter, also vom Trainerwechsel oder generell von der Vorbereitung, besonders profitieren? Also du hast gesagt, Doan?
Ja. Doan, Johnny Burkhardt wieder ganz klassisch, weil er jetzt auch wieder in einem System spielen wird, für das er eigentlich gemacht ist. Letztes Jahr hast du gesehen, dass er auch teilweise halt kaum Bälle bekommen hat. Dann hilft dir auch ein Wahnsinnsabschlussspieler nicht. Ja. Ansonsten, Larsson gefällt mir bislang sehr, sehr gut. Sollte der viel spielen, glaube ich auch, dass der wieder ein bisschen in seine Form kommen könnte. Und wenn Hütter sein vollendstes Vertrauen an Kawasantos ausspricht und auch bei, sagen wir mal, kniffligen Situationen an ihm festhält, dann auf jeden Fall Kawasantos, der nicht mal rausrotiert, mal reinrotiert wird und gar nicht mehr weiß, ob er jetzt die klare Nummer 1 ist oder nicht.
Ja, das hat ja Adi Hütter auch eigentlich gesagt. Also jetzt in der Vorbereitung 50-50 und dann gibt's eine Nummer 1 und dann wird nicht mehr daran gerüttelt.
Und das wird Kawasantos sein.
Ja. Gut, ja, und dann noch Elias Baum, wenn kein neuer Transfer mehr kommt, aber
Richtig.
Ich kann mir vorstellen, dass er das macht. Also auf jeden Fall
erstmal auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist so eine klassische Baustelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir damit in die Saison reinstarten. Was aber auch je nachdem vielleicht gar keine Baustelle ist, weil, wie gesagt, in den Testspielen fand ich ihn gut und Baum bringt schon länger für die Eintracht gute Qualitäten mit, sollte auf jeden Fall die Chance bekommen. Wenn dann's schwierig wird, dann gäbe es ja theoretisch immer noch den Winter, aber ich traue ihm zu, dass er das ordentlich macht.
Ja, ja, Hütte hat ja auch gesagt, dass er immer in seinem bisherigen, bei seinem bisherigen Verein sich durchgesetzt hat und dass er ja auch sehr zufrieden war mit der Leistung und ja auch gesagt hat, er glaubt, dass der nächste Entwicklungsschritt auf jeden Fall in Frankfurt sein kann, deswegen nächster Entwicklungsschritt wäre ja endlich mal lange Startelf und deswegen, also ich glaube, Al-Maimouni hat gesagt, Elias macht, ich glaube, 30 Starter hat er gesagt, also
Crazy, die Jungs hypen sich ja geisteskrank.
Ja, finde ich voll. Geil.
Also, boah, 30 Starter wären brutal.
Ja.
Das wäre wirklich krass. So, wenn es allein die Hälfte sind, also so 15 bis 17, wäre schon sehr ordentlich für Elias Baum.
Und wer, glaubst du, sitzt überraschend auf der Bank?
Ich weiß nicht, wie überraschend das
dann,
ist.
Ja. Wahrscheinlich Aseko überraschend, ne?
Könnte passieren auf jeden Fall, weil er eben als verletzungsanfälliges Talent gilt und sich erstmal in der Bundesliga behaupten muss. Würde ich sagen, für mich, je nachdem, ob du halt ihn jetzt noch losbekommst, einsetzt oder nicht, halt Atotiat, kann ich mir vorstellen. Und ansonsten wahrscheinlich Bahoya, wenn du ihn nicht losbekommst, weil ich glaube auch nicht, dass Bahoya so viele Minuten sehen wird.
Ja.
Und Knauf ist halt wahrscheinlich so ein klassischer Joker. Also ich glaube auch nicht, dass der so viel Startelf sehen wird.
Wie schätzt du alles rund um Chaibi ein? Weil wenn er spielt, macht er ja auch eigentlich viele Standards. Was glaubst du, erwarten wir von ihm die Saison? Der ist auch noch schon relativ teuer. Ich glaube 12 oder so.
Mhm. Ja, Chaibi ist auch so eine Sache. Ich habe letztens von Nico Heimer mitbekommen, dass man ihn eigentlich Chaibi ausspricht. Klingt aber für mich irgendwie komisch. Ich finde Chaibi irgendwie geiler. nur am Rande.
Chaibi?
Chaibi, ja. Scheinbar heißt er wirklich
Chaibi. Ich dachte, wenn dieses I quasi mit diesem Doppelpunkt ist, Chaibi.
Dachte ich auch. Also Nico hat mir garantiert, dass er eigentlich Chaibi ausgesprochen wird. Okay. Ich habe mich nur so an Chaibi gewöhnt irgendwie, dass es nicht mehr rausgeht. Für mich so ein Spieler, wo ich auch null einschätzen kann, was mit ihm passieren wird. Auch für mich eher eine Joker-Option. Musste ja auch letzte Saison, ähnlich wie Knauf, eigentlich Positionen begleiten, wo er eigentlich nicht prädestiniert dafür ist. Kann sein, er hat es in den Testspielen gut gemacht, aber eigentlich für mich Chaibi auf gar keinen Fall ein Stürmer. Also wie Knauf's ja eigentlich auch nicht ist, sondern eher so Hybridposition zwischen Flügel, Achter. Und glaube ich nicht, dass er die allerbeste Saison spielen wird. Kann ich mir leider nicht vorstellen. Also wäre für mich auch so, wenn da noch ein Abgang passieren würde, wo du noch ganz gut Geld für ihn kriegst, streichst ihn von der Payroll, würde ich sogar eher begrüßen. Und ich mag Chaibi super, aber ich glaube, der würde nicht viel Zeit sehen bei der Eintracht.
Ja. Glaubst du, Adi Hütter wird sich auf so eine, weil eigentlich denkst du, ja, Frankfurter, wenn sie gesetzt sind, hast du das große losgezogen, weil keine Dreifachbelastung, sie spielen jede Woche Bundesliga und immer wieder die gleiche Startelf. Glaubst du, das Risiko besteht, dass vielleicht dadurch, dass wir noch so viele haben, immer wieder gewechselt wird, immer wieder rotiert wird, dass alle mal ran dürfen oder glaubst du, da wird sich eine AL festspielen?
Das Risiko besteht. Ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird. Ich hoffe auf die A11. Ich will, dass die Unruhe bei der Eintracht rauskehrt. Ich hoffe, wir bleiben alle verletzungsfrei, dass sich auch eine wirkliche A11 etablieren kann und einspielen kann. Weil zu viel Rotation, glaube ich, ist gerade beim Saisonstart mit einer Mannschaft, wo auch viele neue Gesichter da sind, wo ein neues System wieder an den Tag gelegt wird, immer schwierig.
Mhm. Gut, dann machen wir jetzt Take or Toss. Wir gehen einmal alle Spieler mit Marktwert durch und du sagst Take für kaufen, Toss für nicht kaufen.
Alright.
Also, einmal alle. Jens Kral, 500.000.
Nee.
Kaos Santosch, 9,2.
Den nimmst du.
Cetera, 7,1.
Auch nicht kaufen.
Baum, 8,2.
Kaufen.
Chandler, 500k.
Also für die Vibes Chandler kaufen würde ich auf jeden Fall, aber grundsätzlich nein.
Collins, 12,9.
Zu teuer, dass ich nicht weiß, was passiert. Nicht kaufen.
Koch, 22,6.
Zu teuer, nicht kaufen.
Kosugi, 4,9.
aus Mangel an Alternativen, falls wir wirklich keinen mehr bekommen, kaufen.
Otavio 5,2.
Kaufen.
Tert 15,3.
Leider nicht kaufen.
Amaimuni 4,7.
Auf jeden Fall kaufen.
Ahoff 5,1.
Habe ich mir auch schwer getan, aber Tendenz eher nicht kaufen.
Aseko 10,4.
Boah, 10 ist eigentlich für sein Potenzial echt günstig. Ist ein Gamble, ich sag kaufen.
Chaibi, 12,6.
Nicht kaufen.
Doan 19,8.
Kaufen, aber nicht krass overpayen.
Götze 3,8.
3,8 ist sehr günstig für so einen Stammspieler. Aber auch schon 34, ne? Nicht kaufen, nicht kaufen.
Heulund 4,1.
Boah, für 4,1 würde ich Heulund kaufen, ja.
Siehst du Chancen da auf der Sechster?
Möglich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Knauf 4,7.
Nicht kaufen.
Larsson 11,6.
Wird viel spielen, deswegen wahrscheinlich kaufen.
Onyedika 11,8.
Auch kaufen.
Skiri 3,6.
Nicht kaufen.
Usun 26,7. 26,9.
Boah, was sagst du? 26,9, das ist für mich so ein Preis, da kann alles passieren. Boah, für 26,9 kannst du überlegen. Kaufst du?
Bahoya 10,5.
Leider nicht kaufen.
Batshuayi 1,9.
Nicht kaufen.
Burkhardt 25,5.
Kaufen auf jeden Fall.
Ebnu Talib 9,7.
Auch kaufen.
Futkoi 9,4.
Wird wahrscheinlich außen vor sein, nicht kaufen.
Pingpong 6,5.
Auch nicht kaufen.
Ja. Okay, also wir haben über Götze, Heulund und Ahoff noch gar nicht gesprochen. Glaubst du, mehrere von denen oder einer von denen wird auch noch relativ viele Spielminuten sehen?
Ich kann mir vorstellen, dass gerade so Götze sporadisch reinkommt, aber ob er viel Minuten sehen will, wird, kann ich nicht einschätzen. Für Ahoff ist, glaube ich, noch zu früh. Und wer war der Dritte, den du gesagt hast, sorry?
Heulund.
Da sehe ich am meisten die Minuten, weil da könnte ich mir vorstellen, dass er schon mal ab und zu rein rotiert, weil auch er in der letzten Saison, finde ich, durchweg eigentlich keine schlechten Leistungen gezeigt hat.
Aber keiner die Chance auf einen Startelf-Spieler.
Nicht vor den anderen, würde ich sagen. Also gerade wenn sich Larsson jetzt gut macht, wenn sich Onyeka gut macht, wenn Aseko überzeugen kann, dann wird für die nicht viel Platz sein für die Jungs.
Okay, und jetzt, wer sind denn deine Top 3?
Ich würde kaufen Onyeka auf jeden Fall. Spreche mir sehr viel von dem Jungen. Großchancen kreieren, Pässe, Vorlagen, könnte gut Punkte machen. Elias Baun von Potenzial, vom Wachstum, vom Marktwert. Würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Kostet, glaube ich, 8 Millionen Grad. Großes Potenzial, auch wenn du niemanden mehr holst. Ednu Talib könnte ein richtiger Cheatcode werden, zusammen mit Johnny Burkhardt, wenn die ein gutes Zusammenspiel finden. Glaube ich, wird relativ viel Starteinsätze sehen und ist, glaube ich, mit 9,7 Millionen auch relativ günstig dafür, dass er halt schon an guten Tagen schon diese, keine Ahnung, 160 bis 200 Punkte machen könnte. Würde ich ihm zutrauen. Gerade gegen schwächere Gegner. Und von diesen ganz gesetzten Reinpreis leistungstechnisch würde ich am ersten wahrscheinlich Doan holen für 19, irgendwas. Ja. Weil ich auch glaube, dass der halt auf jeden Fall Startelf viel zocken wird.
Und welcher Spieler hat gerade das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Ednu Talib, würde ich sagen. Das ist günstig, wirklich. Nicht zweistellig für jemand, der mit Johnny Burkhardt wahrscheinlich die Doppelspitze bekleiden wird, wo es ja danach aussieht, dass sie Doppelspitze spielen werden, glaube ich, dass es, kann man investieren.
Und bei wem soll ein Manager lieber die Finger weglassen, wer lohnt sich nicht?
Also Zetterer auf jeden Fall, für mich Knauf, Chaibi Collins und Bahoya. Das sind so für mich die Spieler.
Es sind einige.
Da hängt mir einfach zu viel dran. Da ist es viel zu unsicher, was passieren wird. Ich weiß, Collins wird gerade bei Kickbase noch unter sicher gelistet. Schauen wir mal, wie das in ein paar Wochen aussieht. Chaibi ist eher nur eine Joker-Option, Bahoya genauso, Knauf ebenfalls und Cetera. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er viel im Tor spielen wird, außer vielleicht Pokal oder so. Deswegen wird sich auch nicht lohnen.
Glaubst du, es gibt einen Spieler auch gerade, der, wo Medanjar viele, also große Erwartungen haben, aber enttäuscht werden, was sein Punkte-Output betreffen wird, weil er es dieses Jahr nicht abrufen kann? Also ist es dann vielleicht so ein Collins?
Vielleicht so ein Collins, vielleicht auch so ein Koch. Leute, wo du halt Stand jetzt sagen würdest, die spielen safe, aber auch in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie halt massiv enttäuschen können. Und gerade die Defensive der Eintracht ist da leider im letzten Jahr bekannt dafür gewesen, da zu enttäuschen.
Dann schauen wir in die Zukunft. Mhm. Wir prognostizieren die Saison oder ein bisschen was davon. Also, erster Spieltag in Union. Was sehen wir?
Willst du ein Ergebnis haben oder generell, was passieren wird?
Ich will ein Ergebnis und was wir sehen werden und natürlich bei Union. Sorry, das war ein ganz schlimmer Fehler.
Weil die ja ziemlich ekelhaft spielen, wird so ein bisschen Konterfußball auf versuchter Eintracht-Fußball treffen. Also ich glaube, dass beide sich so ein bisschen zum Ballbesitz zwingen werden müssen. Wahrscheinlich am Ende die Eintracht eher den haben wird. Das heißt also, gerade so Sechser könnten halt Rohpunkte gut sammeln. Kann man überlegen, weil, glaube ich, auch Union vorhat zu kontern. Kann sein, dass man sich so gegenseitig wie Minus-Minus bisschen abstößt. Ich glaube, es wird ein knapper Auswärtssieg. Das muss ich aber auch sagen als Eintracht-Fan. Ich gehe nicht hier mit irgendein komisches 1-0 für Union Berlin rein. Deswegen sage ich 1-2. Letztes Jahr war es sehr schwer. Ich sage 1-2. Vielleicht ist Union auch noch nicht so sehr gefestigt. Und ich glaube, das wird gut. Das wird ein Saisonstart, wo wir wahrscheinlich einmal kalt erwischt werden, wo Union einmal ins Konterfußball spielen kommt und unsere Defensive nicht schnell genug ist. Aber ich glaube auch, dass es rein offensiv, gerade mit Johnny, gut funktionieren wird. Und ich würde so ein Usun-Tor, ein Booker-Tor einloggen. Irgendwie so.
Gehe ich mit. Was ist denn ein realistisches Saisonziel?
Rein von der Platzierung würde ich, glaube ich, alles zwischen 8 und 5 nehmen. Realistisch ist, glaube ich, irgendwas zwischen 7 und 6. Es ist eine Umbruchssaison. Wir haben viele neue, junge Spieler. Wir haben keine internationale Belastung. Das kann dir auf jeden Fall helfen. Allerdings sehr viele Unsicherheiten, die noch ausgebügelt werden. Kaderbaustellen. Und ich denke, mit diesem hochpotenten Kader kannst du auf jeden Fall um Europa mitspielen. Champions League würde ich mir aus dem Kopf schlagen. Da gibt's einfach Mannschaften aktuell, die in der Bundesliga, glaube ich, deutlich mehr Aktien dafür haben. Die Eintracht, pass auf, ich sag, Platz 6 wird's. 6, glaube ich, wird gut.
Und was wäre eine Enttäuschung?
Alles in der unteren Tabellenhälfte. Also ich glaube, ab 9 kannst du von der Enttäuschung reden. Immer noch, glaube ich, lass mich lügen, wahrscheinlich wertvollster Kader der Liga oder 6, irgendwie sowas. Können wir kurz nachschauen. Damit musst du, glaube ich, schon mindestens unter die ersten 8 kommen. Und 9 wäre da ein bisschen Quatsch. Ja, wir sind 6 wertvollster Kader.
Okay. Sehr gut. Und findest du, willst du noch was loswerden zu Frankfurt? Findest du, es gibt noch was, was zu wenig diskutiert wird, sportlich oder strukturell?
Will ich noch was loswerden? Ich freue mich auf die Saison. Ich glaube, es wird klassisch wie in den letzten Jahren wieder 1-2 Spieler geben, die auf jeden Fall herausbrechen werden, die so eine Breakout-Season haben werden und wo ganz Europa dann wieder hinter denen her ist, so à la Mamouche, Etiquette. Und ich freue mich, glaube ich, auch aufs Zusammenspiel. Das sieht deutlich attraktiver aus wie im letzten Jahr. Ansonsten, ich glaube, die Stimmung wird wieder deutlich geiler, gerade im Waldstadion unter Adi Hütter. Das ist einfach irgendwie ein Match. Ja. Und ich freue mich so auf die Saisonstart, Julia, ne? Ich habe richtig, richtig Bock.
Ich auch. Vor allem, wir haben jetzt hier 60.000 geknackt im Stadion.
Ja, das ist krank. Das ist richtig geil. Das ist auch bestes Stadion, sag dir ehrlich. Also diese allein der Würfel, diese Atmosphäre, die Nordwest. Eine Kollegin von mir hat's mal so beschrieben, wenn du als Spieler auf die Nordwestkurve schaust, du schaust in den Tod. Gerade mit diesen schwarz-weißen Fahnen und so. Es ist wirklich so ein bisschen so. Und dafür steht ja auch ein bisschen Eintracht Frankfurt. Bisschen edgy, bisschen anders machen als die anderen. Bisschen aggressiv, bisschen böse. Und das ist geil. Das ist wie so à la Black Pearl. Du schaust in die Black Pearl, wenn du da hinschaust. Richtig geil.
Ja, vor allem, ich bin auch gespannt, das erste Heimspiel ist ja dann Sonntag 17:30 gegen Augsburg, aber ich glaube, das wird man im Blog auf gar keinen Fall merken.
Glaube ich auch nicht.
Ich freue mich auch sehr auf Saisonstart.
Ich glaube, die sind heiß, gerade nach der Vorbereitung, die sehr, sehr gut aussah. Wenn wir jetzt gegen FSV noch gewinnen, wenn wir in Brentford uns gut verkaufen, glaube ich, ja, das wird geil.
Safe. Sehr gut. Ey, dann hoffen wir, dass alles gut ausgeht für Frankfurt und auch unsere Managerinnen und Manager nicht enttäuscht werden. Danke, Demi, für deine Expertise hier. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Kein Stress. Ich hoffe, ich konnte wenigstens etwas mitgeben. Ich bin jetzt nicht der absolute Kickbase-Pro. Aber so ein bisschen Einschätzung rein sportlich, was ich denke, das passieren wird.
Doch, sehr gut. Und bevor ihr alle abschaltet, alles zu Frankfurt findet ihr natürlich auf Insta, auf der Base auch nochmal zum Nachlesen. Und wenn ihr irgendwelche Inside-Infos habt oder immer mal wieder irgendwelche exklusiven News zu Eintracht Frankfurt, die das Fantasy Center gebrauchen könnte, wo ihr denkt, das müssen sie wissen für die Startelf oder für irgendwelche Artikel, dann meldet euch gerne bei ihnen unter experte@kickbase.com. Und das war's und morgen geht's mit Augsburg weiter. Danke dir, Demi.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao.